Guten Morgen. Ich freue mich mal wieder hier sein zu können. Und weil ich Gast bin, traue ich mich heute auch mal ein relativ heikles Thema anzusprechen, nämlich das Thema Geld. Ich weiß, über Geld spricht man nicht, das hat man entweder oder man hat es eben auch nicht. Und ich finde es schade, dass dieses gleiche Tabu auch in unseren Gemeinden gilt. Denn jeder, der die Bibel einigermaßen regelmäßig aufschlägt und auch hier und da mal so liest, der stellt relativ schnell fest, dass über Geld in der Bibel auffallend häufig gesprochen wird. Und zwar sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament. An vielen Stellen spricht Gott darüber, was die Ursachen und auch was die Folgen sind von Reichtum bzw. Armut. Sie spricht darüber, wie wir Besitz auf gerechte Weise verteilen und auch erlangen sollen. Und sie spricht ganz besonders darüber, welchen Einfluss das liebe Geld auf unseren Charakter und auch auf unsere Beziehung zu Gott haben kann. Weil das Thema Geld so wichtig und aber auch so heikel ist, habe ich eine Bitte und ein Versprechen. Erstens die Bitte: Ich möchte jeden Einzelnen heute Morgen bitten, ganz genau zuzuhören, was ich sage und auch was ich nicht sage. Es gibt nämlich einige, ja, das sollte man immer tun, aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man auch leicht missverstehen. Und ich werde das auch zwischendurch extra erwähnen. Ich möchte einfach bitten, genau zuzuhören, damit es keine Missverständnisse gibt. Ich werde zwischendurch auch ab und zu mal einen kleinen Alarm ausgeben. Und zweitens das Versprechen: Weder Christoph Schroth noch irgendjemand sonst aus der Gemeindeleitung hat mich gebeten, diese Predigt heute Morgen zu halten. Ich weiß nicht, wie es um eure Gemeindefinanzen steht, was die nächsten großen Projekte sind. Ich glaube einfach, dass es ein wichtiges Thema ist. Es geht um unser Herz, nicht um die Gemeindefinanzen, okay? Es geht um nicht weniger, aber um auch nicht mehr. In dem Text, den ich uns gleich lesen möchte, gibt Gott uns zwei Zusagen. Und er verspricht, dass diese zwei Zusagen Realität werden, wenn wir Gott auch auf dem Gebiet der Finanzen treu sind und ihm vertrauen. Ich lese uns den Predigttext aus Maleachi 3, das ist im Alten Testament, so eine Seite vor dem Neuen Testament. Maleachi 3, die Verse 7 bis 11. Und ich lese diese Stelle und auch alle anderen Stellen aus der Guten Nachricht Bibel. Wer seine Bibel heute Morgen dabei hat, darf sie gerne aufschlagen und mitlesen. Maleachi 3, Vers 7 bis 11. Wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Gebote nicht befolgt. Kehrt um zu mir, dann will ich auch zu euch umkehren und euch helfen. Ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ihr fragt, wovon sollen wir denn umkehren? Nun, ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wovon haben wir dich beraubt? Ihr habt den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt deshalb den zehnten Teil eurer Erträge ungekürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not geratet. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Ich möchte beten. Herr, wir vertrauen darauf, dass dein Wort über die Jahrhunderte zu uns gekommen ist, weil Menschen es aufgeschrieben haben und es für sich als wahr erkannt haben und es auch für notwendig betrachtet haben, dass die Menschen, die ihnen später folgen, es ebenfalls hören. Danke für diese Menschen und danke für dein Wort. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du dein Wort für uns aufschließt und dass es auch uns trifft und unser Herz erreicht. Amen. Kehrt um zu mir, dann will ich auch zu euch umkehren. Diesen Satz, den dürfen wir und müssen wir als allererstes hören. Wir haben gerade das Abendmahl miteinander gefeiert, wir haben eine Anbetungszeit gehalten, erlebt für uns. Und das ist das, womit alles beginnt, dass wir erkennen, dass wir zu Gott umkehren dürfen, dass wir zu Gott umkehren sollen. Das ist ein Gnadenwort. Kehrt um zu mir, dann will ich auch zu euch umkehren. So spricht der lebendige Gott, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ich meinen Frieden bei ihm finde und dass ich mich ganz zu ihm halte und dass ich in allen Fragen und Belangen und Sorgen meines Lebens ganz und alleine auf ihn vertraue. Kehrt um zu mir, dann will ich auch zu euch umkehren. Dieses Wort, dieses Gnadenwort, das kommt nicht einfach nur so im luftleeren Raum. Dazu gibt es natürlich eine kleine Vorgeschichte und die möchte ich kurz zusammenfassen. Wir schreiben etwa das Jahr 460 vor Christus. Das Volk Israel ist einige Jahre zuvor aus der Gefangenschaft in Babylon zurück in ihr eigenes Land gekehrt. Und mit dieser Rückkehr aus Babylon haben sich viele Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Erwartungen und Hoffnungen, die sich nur zum Teil erfüllt haben. Da ist zum einen der Tempel, der wieder aufgebaut wurde, aber der zweite Tempel, wie man ihn auch nennt, der ist nicht so wie der erste geworden. Der ist nicht so prächtig, nicht so schön geworden wie der erste. Und ähnlich wie heute war Israel von einer ganzen Reihe von kleinen und größeren Nationen umgeben, die Israel durchaus feindlich gesinnt waren. Die Großmächte jener Zeit, die drohen immer mal wieder so einfach durchs Land zu marschieren und es zu verwüsten, die Leute auszurauben, zu plündern und die Nahrungsmittel für sich selber, für ihre Kriegsführung einzuverleiben. Die machen der ländlichen Bevölkerung insbesondere das Leben sehr schwer. Und zu allem Überfluss herrscht auch noch eine große Dürre, die zu Ernteausfällen und zu einer schrecklichen Hungersnot führt. Die Wirtschaft liegt am Boden. Unter diesen Umständen ist es, denke ich, durchaus nachvollziehbar, dass das Volk Israel dachte, Gott würde sie nicht länger lieben. So lesen wir ganz am Anfang im Buch Maleachi, Maleachi 1, Vers 2, ich liebe euch, ihr Leute von Israel, hat der Herr gesagt, aber ihr entgegnet, lieben, davon merken wir nichts. Das Volk Israel beginnt an der Gerechtigkeit Gottes zu zweifeln. Die bösen Menschen, die kommen voran, ja. Aber die anderen Menschen, die Gottlosen, die leben in Saus und Braus. Aber die anderen, die Gerechten? Jeder, der Böses tut, so lesen wir in Kapitel 2, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. An solchen Leuten hat er gefallen. Wo bleibt er denn? Warum sorgt er nicht für Recht? Der Ehrliche, der ist damals wie heute der Dumme. Es bringt einfach nichts, gut und ehrlich und gerecht zu sein. So dachten schließlich auch die Israeliten. Und so lesen wir dann in Kapitel 3, es ist ganz vergeblich, dass wir Gott die Treue halten. Was haben wir davon, dass wir seine Gebote genau befolgen und uns in Demut vor ihm, dem Herrscher der Welt, beugen? Was haben wir davon? In diese Situation hinein schickt Gott seinen Boten. Und tatsächlich, nichts anderes bedeutet der Name Maleachi. Es heißt einfach nur, mein Bote. Und dieser Bote, der hat eine ganz unmissverständliche Botschaft. Maleachi sagt nämlich, dass die widrigen Umstände eben nicht auf mangelnde Liebe und eine fragwürdige Gerechtigkeit Gottes hindeuten. Dass die Katastrophen, die das Land erlebt, nicht mit einer irgendwie gearteten Morallosigkeit und Treulosigkeit Gottes zu tun haben. Nein, sagt Maleachi. Die widrigen Umstände, die haben mit der Treulosigkeit von euch zu tun, mit der Treulosigkeit des Volkes Israel. Ihr habt kein Recht und keinen Grund, an Gott zu zweifeln, an seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit. Denn trotz all eurer religiösen Bemühungen seid ihr Gott im Grunde nicht treu. Ihr zeigt keinen Glauben, ihr habt kein Vertrauen. Und dann beginnt Maleachi, wie schon so viele Propheten vor ihm, den Unglauben des Volkes aufzudecken und zu entlarven. In den Versen unmittelbar vor unserem Predigttext führt Maleachi die Zeichen dieser Untreue auf. Sie bedienen sich der Zauberer und der Wahrsager. Sie begehen Ehebruch. Sie begehen Falschaussagen und schwören Meineide. Sie betrügen Arbeiter um ihren gerechten Lohn. Sie vernachlässigen die Hilfsbedürftigen und die Schwachen der Gesellschaft. Sie kümmern sich nicht um die Einwanderer und die Fremden im Land. Wenn man so zurückblickt, was die Leute im 5. Jahrhundert vor Christus beschäftigt hat, dann bin ich ziemlich froh, dass wir im 21. Jahrhundert leben und mit all diesen Problemen nichts zu tun haben. Aber Maleachi lässt es dabei nicht bewenden. Maleachi antwortet mit einem Gnadenwort, dem Gnadenwort, das ich vorhin schon gelesen habe. Kehrt um zu mir, dann will ich auch zu euch umkehren. Wie ich schon gesagt habe, der lebendige Gott wünscht sich nichts sehnlicher als diese enge Gemeinschaft mit seinem Volk, dass die Menschen, die zu ihm gehören, auch mit ihm leben, in jeder Beziehung. Und das Volk Gottes ist über dieses Gnadenwort einigermaßen erstaunt. Wovon sollen wir denn umkehren? Wie können wir denn sonst noch zeigen, dass wir es ernst meinen? Und Gott antwortet darauf mit einer Gegenfrage und einer, ja, man könnte wohl sagen, einer Anklage. Die Gegenfrage: Ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Dass der Mensch Gott beraubt? Die Anklage: Ihr beraubt mich. Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Dieser sogenannte Zehnte, also 10% von allem, was Gott gibt, damit ist gemeint die Ernte, die Jungtiere, die Zinsen, der Gehaltszettel, der Lottogewinn, einfach alles. Diese 10%, dieser Zehnte, der gehört Gott. Genau genommen gehört Gott alles, aber auf diese ersten 10%, auf die legt er besonderen Wert. Ihr beraubt mich, indem ihr den Zehnten nicht ordnungsgemäß übergebt. Ich gebe euch 100% und ich möchte 10% davon wieder zurückhaben. Im Alten Testament wird der Zehnte nicht am Stück bezahlt, sondern über das ganze Jahr verteilt. Genauer gesagt auf 3 Feste im Jahr verteilt, nämlich das Passafest, das Pfingstfest und das Laubhüttenfest. Zu diesen 3 Festen hatte das Volk Gelegenheit, sein Opfer nach Jerusalem zu bringen und im Tempel zu opfern eben. Der Priester stellt den Korb mit den Gaben auf den Altar und dann betet der Gottesdienstbesucher ein Gebet, das wir im 5. Buch Mose Kapitel 26 finden. Dort steht: Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Als er am Verhungern war, zog er mit seiner Familie nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Mit einer Handvoll Leuten kam er dorthin, aber seine Nachkommen wurden dort zu einem großen und starken Volk. Die Ägypter unterdrückten uns und zwangen uns zu harter Arbeit. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, um Hilfe. Er hörte uns und er half uns aus Not, Elend und Sklaverei. Er versetzte die Ägypter durch seine staunenerregenden Wundertaten in Angst und Schrecken. Er führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten heraus. Er brachte uns an diese heilige Stätte und gab uns dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Und hier bringe ich nun die ersten Früchte der Ernte, die ich in dem Land eingebracht habe, das der Herr mir gegeben hat. So das Gebet, was die Israeliten sprechen sollten, wenn sie ihre Gaben nach Jerusalem bringen. An diesem Gebet erkennen wir 3 Dinge, die es ausmacht, den Zehnten zu geben. Nämlich erstens die Rettung anzuerkennen, die Gott schenkt, seinen Segen am eigenen Leben anzuerkennen und drittens die eigene Dankbarkeit auszudrücken. Dieser Zehnte, der gebracht wurde, der wurde dann dazu verwendet, erstens um überhaupt den öffentlichen Gottesdienst zu ermöglichen, zweitens um die Priester zu bezahlen, damit sie ihre Aufgaben im Tempel verrichten und drittens, um die Witwen und Waisen zu versorgen, also eine Art Sozialkasse. Gott hätte also durchaus auch sagen können, dass durch das Zurückhalten, dass durch das Zurückbehalten des Zehnten die Allgemeinheit beraubt wird. Oder dass die Priester und die Gemeinde beraubt wird. Oder dass die Hilfsbedürftigen beraubt wird. Aber Gott sagt, ihr beraubt mich. Ihr beraubt mich. Ich würde ja denken, dass das gar nicht geht, dass man Gott gar nicht berauben kann. Aber so sagt er es. Ihr beraubt mich. Und deshalb kehrt um zu mir. Dann will ich auch zu euch umkehren. Wir müssen den Israeliten zugutehalten, dass sie unter sehr schwierigen Umständen leben mussten. Wenn die Ausgaben in die Höhe schnellen, dann ist die Versuchung doch groß, den Zehnten oder wenigstens einen Teil davon zurückzubehalten. Denn wenn sie den Zehnten ganz geben würden, dann hätten sie selbst nicht mehr genug, um ihre anderen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Schließlich sind da auch noch Stromrechnungen zu bezahlen und die GEZ-Gebühr und die Grunderwerbssteuer und die Essen und Trinken muss man auch noch und Latte Macchiato will man ja auch ab und zu trinken. Diese Angst, nicht genug zu haben, diese Angst, dass nicht mehr genug da ist, wenn man den Zehnten gibt, die kennen wir doch auch irgendwie, oder? Die ist nachvollziehbar, finde ich. Und doch, selbst in diesen harten, schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, in Zeiten der Inflation, der Arbeitslosigkeit, der Dürren, der Katastrophen, der Sorge um Krieg und Notstand, um Weltwirtschaftskrisen, selbst dann oder vielleicht gerade dann fordert Gott sein Volk heraus, kehrt um zu mir. Dann will ich auch zu euch umkehren. Die ersten 10% gehören mir. Bringt den Zehnten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was um alles in der Welt ist bloß die Verbindung zwischen dem Zehnten auf der einen Seite und einer lebendigen Beziehung zu Gott auf der anderen? Ist das nicht ein bisschen flach? Eine tiefe und ehrliche Liebesbeziehung zu unserem Gott auf die Zahlung von Geld zu reduzieren? Jetzt könnte ich natürlich sagen, sorry, steht so in der Bibel. Aber irgendeinen Zusammenhang muss es ja da geben. Und an dieser Stelle möchte ich meinen ersten Missverständnisalarm läuten. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwie käuflich wäre oder dass wir Gottes Vergebung irgendwie mit Geld erwerben könnten. Am letzten Sonntag, ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall war, bei uns jedenfalls war es so und auch in Stuttgart haben ja große Gottesdienste stattgefunden, da wurde das Reformationsjahr oder das Reformationsjubiläum eingeläutet. Dieses Kirchenjahr, in dem wir jetzt stehen, ist das 500. nach der Reformation Martin Luthers. In seinen 95 Thesen, die Martin Luther in Umlauf brachte vor 500 Jahren, da hat Martin Luther genau das angeprangert. Diesen Irrglauben, dass man irgendwie die Liebe Gottes mit Geld erwerben könnte. Gnade gegen Geld, das geht gar nicht. Aber wenn es das nicht ist, was ist dann die Verbindung? Warum bringt Gott das Thema Geld überhaupt zur Sprache, wenn es ihm eigentlich um eine Beziehung geht? Ich denke, die Verbindung ist, dass unser Umgang mit Geld alles mehr als alles andere zeigt, was uns wichtig ist, was unsere Werte und was unsere Prioritäten sind. Was wir mit unserem Geld anstellen, wie wir damit umgehen, das offenbart, was wir wirklich hoffen und glauben. Jemand hat einmal gesagt, wenn du wissen willst, was jemand denkt und anbetet, dann schau dir seinen Kontoauszug an. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Und deshalb sagt Gott, die ersten 10% gehören mir, nicht euch, auch auf dem Kontoauszug. Bringt den ganzen Zehnten. Und in unsere Angst hinein, dass es nicht reichen könnte, spricht Gott. Er spricht über unsere und auch in unsere Angst, dass wenn das Geld sowieso schon knapp ist, dass wir nicht mehr von den restlichen 90% leben können. Gott sagt sogar, stellt mich auf die Probe. Vers 10. Stellt mich auf die Probe. Ich hoffe, jeder weiß, dass Gott sehr deutlich sagt, dass wir Gott nicht auf die Probe stellen sollen. dass wir ihn nicht versuchen sollen. Hier an dieser Stelle ist die einzige Ausnahme. An dieser Stelle sagt Gott tatsächlich, stellt mich auf die Probe. Und dann gibt er auch noch zwei Versprechen. Und es sind diese zwei Versprechen oder die Kombination aus diesen zwei Versprechen, die uns tatsächlich froh machen dürfen und Glauben schenken sollen für finanzielle Engpässe. Das erste Versprechen lautet folgendermaßen. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not geratet. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Seht doch, was ich alles tun kann, wenn ihr mir den Zehnten gebt. Seht doch, wer ich bin und wie großzügig ich sein möchte euch gegenüber. An dieser Stelle möchte ich jetzt den zweiten Missverständnis-Alarm läuten. Ich möchte nicht, dass irgendjemand heute nach dem Gottesdienst nach Hause geht und denkt, wenn er regelmäßig seine 10% an die Gemeinde oder Brot für die Welt oder World Vision oder wen auch immer überweist, dass er dann gleich nächste Woche eine saftige Gehaltserhöhung bekommt oder am nächsten Samstag im Lotto gewinnt. So eine Denkweise nennt man das Evangelium von Wohlstand und Gesundheit. Und leider muss man sagen, Vertreter von diesem Evangelium von Wohlstand und Gesundheit verwenden auch diesen Text, um ihre Lehre zu verbreiten und sie zu verargumentieren. Aber in unserem Text geht es auch nicht um himmlische Renditen oder so etwas. Das Wort aus Malachi 3 richtet sich an unser Herz und die Angst in unserem Herzen. Es richtet sich an unsere Angst, dass die restlichen 90% nicht ausreichen würden. Und das Versprechen, das Gott gibt, lautet, wenn ihr mir 10% gebt, werdet ihr nicht von 90% leben müssen. Gebt den gesamten Zehnten und ihr werdet von mehr als von 90% leben können. Ihr werdet leben von einer Extraportion Segen, die ich über euch ausgießen möchte. Und dann ist da noch ein zweites Versprechen, das Gott gibt. Und das zweite ist meiner Meinung nach sogar noch besser als das erste. Gott spricht, stellt mich auf die Probe, ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Tatsache ist doch, wenn wir den Zehnten zurückhalten, weil wir denken, dass wir von 90% nicht leben können, dann leben wir noch lange nicht von 100%. Unter Umständen leben wir sogar von weniger als von 90%, wenn wir 100% behalten wollen. Und zwar wegen der Schädlinge. Luther übersetzt hier noch etwas wörtlicher, der Fresser. Vielleicht könnten wir auch einfach nur sagen, der Fresser geht um. Etwas nagt an unseren Ressourcen, an unserem Besitz, an unserem Geld, sodass wir am Ende weniger haben, als wir die ganze Zeit dachten. Der Prophet Haggai, beinahe ein Zeitgenosse von Maleachi, beschreibt dies so, und zwar in seinem Kapitel 1, Verse 5 bis 7. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät, ja, und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein reicht nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug zum Anziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, das zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Ist es nicht so? Mammon frisst sich selber auf. Sei es Inflation oder Deflation oder Ölkrise oder Finanzkrise, Börsencrash, Immobilienblase, Weltwirtschaftskrise, Steuererhöhung, Euroschwäche, was auch immer. Mammon frisst sich selber auf. Und am Ende bleiben keine 100%. Aber Mammon, das ist nicht nur irgendwie der Fressack, der umgeht. Das ist eine ernstzunehmende, ich möchte sagen, dämonische Kraft. Wenn wir Mammon dienen und nicht dem lebendigen Gott, dann schafft Mammon ein Verlangen in uns nach allen möglichen Dingen, die wir nicht wirklich brauchen, die wir uns nicht wirklich leisten können. Mammon bringt uns dazu, unser hart verdientes Geld für Dinge auszugeben, die unnötig sind, die gedankenlos sind, die unbrauchbar sind und die uns am Ende sogar noch unzufriedener machen, als wir ohne sie gewesen wären. Und Gott verspricht uns, dass wenn wir den Zehnten geben, dass er dann die restlichen 90% schützt vor diesem Fressack namens Mammon und vor dieser dämonischen Kraft namens Mammon. Gott tut seine Arbeit in unserem Herzen. Er schützt uns vor der Gier und vor dem Neid, vor der Lust, vor dem Kaufrausch, vor dem finanziellen Leichtsinn. Er möchte unsere Haltung ändern, unsere gesamte Haltung ändern, von der eines Konsumenten zu der eines Verwalters. Er gibt uns ein doppeltes Versprechen. Ich werde die Schleusen des Himmels öffnen und ich werde den Schädling fernhalten. Und dann, beides zusammengenommen, und dann werden die restlichen 90% größere Dinge erreichen als die 100%, auf die wir nicht verzichten wollen. Bringt den ganzen Zehnten und ich werde mich um eure Finanzen kümmern. Spätestens an diesem Punkt, hoffe ich, wird der eine oder andere widersprechen wollen. Denn nirgendwo im Neuen Testament werden wir aufgefordert, den Zehnten zu geben. Wer heute Nachmittag vielleicht mal in einer ruhigen Minute, das Wetter ist ja nicht so toll, wer heute Nachmittag mal die Konkordanz aufschlägt und unter Zehnter nachschaut, der wird feststellen, dass der letzte Eintrag bei Maleachi 3 genau bei dieser Stelle ist. Danach gibt es keine Stelle mehr, wo vom Zehnten die Rede ist. Weder Paulus, noch Petrus, noch Johannes, noch Markus, noch Matthäus, noch Jesus selbst, keiner von diesen fordert uns auf, den Zehnten zu geben. War die letzte halbe Stunde also für die Katz? Ich glaube, es gibt zwei recht triftige Gründe für dieses vermeintliche Schweigen im Neuen Testament. Zum einen setzt das Neue Testament hier und auch an vielen anderen Stellen, denke ich, das Alte Testament voraus. Wir lesen ja nirgendwo, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst den Zehnten geben, ich aber sage euch, 2% reichen auch. Also das ist schon mal das eine. Es gibt keinen Widerspruch zu dieser Regel aus dem Alten Testament. Vielmehr lesen wir eigentlich in derselben Bergpredigt etwas ganz Ähnliches wie bei Maleachi, nämlich, dass Motten und Rost unsere Schätze auf Erden fressen und dass Diebe kommen und ihn klauen und dass wir uns stattdessen Schätze im Himmel sammeln sollen. Was heißt das genau? Klingt das nicht genauso wie Maleachi? Oder wir erinnern uns an das Wort von Paulus aus dem 2. Korintherbrief über den fröhlichen Geber, der viel erntet, wenn er viel sät. Und der zweite Aspekt, in Anbetracht der überwältigenden Gnade Gottes, die er uns in Jesus Christus zeigt, geht das Neue Testament, so glaube ich, davon aus, dass wir nicht nur 10% oder 20% geben sollen, sondern tatsächlich alles. Gott gibt uns 100% und wir sollen ihm 100% zurückgeben. Paulus schreibt an die Römer, und ich denke, das ist ein viel zitierter Vers, den wir alle gut kennen, ich bitte und ermahne euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch selbst Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie man das tun kann, ohne das Portemonnaie in der Hosentasche. Das gehört zu meinem Leben dazu. Der Anspruch des Neuen Testaments ist, so glaube ich, dass wir alles Gott geben sollen, nicht nur 10%. Das Ziel vom Neuen Testament, das Ziel von Jüngerschaft ist, dass wir alles Gott geben und dass alles, was wir sind und was wir haben und von Gott geschenkt bekommen haben, letztlich Gott zur Ehre dienen soll und ihn verherrlichen soll. Die Zehnten zu geben von unserem Gehaltscheck, das ist erst der Anfang, nicht das Ziel. Und wenn unser Herz bereit ist, 10% loszulassen, dann ist es vielleicht auch irgendwann bereit, 11% loszulassen und irgendwann bereit, 12% loszulassen und irgendwann bereit, 15% loszulassen und vielleicht auch irgendwann bereit, 20% loszulassen. 10% sind nur ein Meilenstein auf diesem langen Weg der Jüngerschaft. Wenn überhaupt, dann ist also die Herausforderung des Neuen Testaments noch viel steiler als die des Alten Testaments. Zwei Statistiken. Leider habe ich die folgenden Zahlen nur für Nordamerika gefunden. Irgendwie ist man da an diesem Punkt etwas weiter und offener als im Deutschen. Im Deutschen ist, glaube ich, dieses Tabu, dass man über Geld nicht spricht, noch viel ausgeprägter als in Nordamerika. 1933, schon eine Weile her, ja, im schlimmsten Jahr der Rezession des Anfang des 20. Jahrhunderts, betrug das durchschnittliche Spendenaufkommen in Nordamerika 3,3%. Im Jahr 2008, kurz vor der Weltwirtschaftskrise, in der wir zum Teil immer noch stecken, dessen Folgen und Auswirkungen wir immer noch zu spüren bekommen, betrug das durchschnittliche Spendenaufkommen gerade einmal 1,9%. Die zweite Statistik: Unter Menschen, die mehr als 100.000 Dollar verdienen, beträgt das durchschnittliche Spendenaufkommen 2,2%. Unter Menschen, die weniger als 10.000 Dollar verdienen, beträgt es 5,5%. Man sollte doch meinen, es könnte andersrum sein oder sollte andersrum sein. Aber Fakt ist, je mehr wir verdienen, desto weniger sind wir bereit, davon abzugeben. Genau das ist das, was ich meine. Mammon ist am Werk. Mammon frisst das auf, was wir denken, und frisst an unserem Herz. Vielleicht denkt der ein oder andere, von meinem mageren Taschengeld, da kann ich nicht auch noch was abgeben. Wenn ich erst mal verdiene, dann gebe ich auch den Zehnten. Dann kommt die poplige Ausbildungsvergütung. Man denkt, jetzt muss ich auch erstmal den Führerschein abstottern und das erste Auto bezahlen. Ist zwar eine Rostlaube, aber muss bezahlt werden. Wenn ich dann richtig verdiene, wenn ich übernommen werde, dann gebe ich den Zehnten. Dann kommt das erste Gehalt, aber davon muss natürlich auch die hohe Miete im Stuttgarter Raum bezahlt werden. Die ist ja auch nicht gerade billig. Dann kommt die erste Beförderung, aber dann will auch das Haus abbezahlt werden. Und so geht es immer weiter, und schließlich gehen wir in Rente, und die mickrige Rente, die reicht natürlich nicht für den Zehnten. Jetzt ist nicht genug da. Der Zehnte ist etwas für später. Jemand hat mal berechnet, wenn alle Christen in der sogenannten westlichen Welt, und dazu gehört natürlich auch Europa, wenn alle Christen in der sogenannten westlichen Welt ein Jahr lang aufhören würden, Gott zu berauben und den gesamten Zehnten zu geben, dann kämen über 100 Milliarden Euro zusammen. Zusätzlich zu dem, was jetzt schon gespendet wird. Damit könnten alle Kinder dieser Welt eine Schulausbildung bekommen. Damit könnten Lebensmittel für jeden hungerleidenden Menschen beschafft werden. Damit könnten die wichtigsten Medikamente und die nötigsten Operationen bezahlt werden. Und das zusätzlich zu all dem, was sowieso schon läuft. Und in diese Rechnung sind all die Christen in Asien und in Afrika und Südamerika noch gar nicht eingerechnet. Im Reich Gottes fehlt es nicht an finanziellen Mitteln. Gott hat seinem Volk reichlich Mittel zur Verfügung gestellt. Er hat es mit allem ausgestattet, damit seine Mission in dieser Welt ausgeführt werden kann. Was fehlt, ist einzig und allein Glaube und Vertrauen. Im Reich Gottes fehlt es nicht an finanziellen Mitteln, sondern es fehlt an Glauben und Vertrauen. Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der Wasser in Wein verwandeln kann. Glaube an Jesus Christus, der Tausende von Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt machen kann. Und dann bleibt sogar noch was übrig. Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der selbst aus einem verkorksten Leben eine wunderbare neue Schöpfung machen kann. Wenn wir auf unser Bankkonto schauen, dann gibt es bestimmt jede Menge gute Gründe, nicht zu geben. Aber unser Blick sollte zuallererst auf das Kreuz gehen, auf das, was Jesus Christus in sich, mit sich selbst alles gegeben hat. Und dann dürfen wir mutig loslassen und darauf vertrauen, dass er uns auch versorgt mit 90% oder mit 80% oder mit 70%. Kehrt um zu mir, sagt der Herr. Stellt mich auf die Probe, sagt Gott. Und ihr werdet staunen, was ich alles tun werde. Amen.